Hannes, du bringst heute Morgen nicht nur gute Laune mit, sondern auch Eindrücke von vor Ort. Nimm uns mal kurz mit auf so eine bildliche Reise. Wie kann man sich denn so einen Eindruck vom Protestcamp ausmalen? Wie sah es vor Ort aus? Wie sahen auch die Baumhäuser aus? Wie groß war es? Beschreib mal bitte ein bisschen.
Ja, die Grünheide war oder ist ja eigentlich immer noch ein Waldstück vor Berlin, also so eine halbe Stunde östlich von Berlin. Und genau, ist vor allem ein Nadelwald, in dem ein Protestcamp entstanden ist, eine Waldbesetzung. Was bedeutet, dass eben weil dieses Stück Natur bedroht war, Menschen sich entschieden haben, dort sozusagen einzuziehen in diesen Wald und dann, um dort übernachten zu können, einerseits Baumhäuser errichtet haben. Also es gab so um die 20 Strukturen. Und genau, es sind auch am Boden Strukturen entstanden. Also es war tatsächlich ja so ein kleiner Lebensort, an dem es dann in der Mitte auch einen Platz gab, an dem immer wieder Plenar stattgefunden haben, also so ein größerer Treffpunkt. Es gab dann ein bisschen außerhalb vom Wald noch eine Mahnwache, was praktisch eine andere dauerhafte Struktur noch war, an der auch gekocht wurde. Und es ist eigentlich so alles entstanden, was man letztlich so braucht, um dauerhaft an diesem Ort überleben zu können.
Vielen Dank für deine einleitende Beschreibung. Wir wollen ja heute ein bisschen auf die Besetzung zurückschauen. Sie wurde nämlich jetzt im November, Ende November geräumt. Die Besetzung war zuallererst stattgefunden in der Nacht auf den 28. Februar diesen Jahres und genau hat jetzt bis Ende November halt angehalten. Es hat sich immer mal wieder, wie das halt so üblich ist bei Waldbesetzungen, eine Räumung angebahnt. Die wurde jetzt verstreckt und circa ein Dreivierteljahr jetzt so besetzt gewesen. Genau, wie ist denn so die Besetzung des Waldes abgelaufen, Hannes?
Ja, also es war eine Besetzung, die relativ plötzlich eigentlich aufgetaucht ist, wie es so öfter ist. Also genau, wie du gesagt hast, in einer Nacht im Februar. Da muss man vielleicht nochmal den weiteren Kontext sehen. Also es reiht sich eigentlich ein in einen schon viel längeren Protest gegen die Ansiedlung von Tesla. Also es hat genau 2019 schon angefangen, dass Tesla in diesem Wasserschutzgebiet eine Fabrik genehmigt gekriegt hat, die zu zwei Dritteln eben in einem Wasserschutzgebiet gebaut werden sollte. Und es gab auch damals schon Proteste. Und eigentlich ist das eine andauernde Protestbewegung seit 2019, die eben auch durch dieses Bündnis Tesla den Hahn abdrehen und durch eine BürgerInneninitiative, die sich vor Ort gegründet hat, eben schon länger besteht. Und auch damals schon, also die Fabrik wurde dann 2019 auch eröffnet und schon damals, also noch früher vor Baubeginn, gab es schon von lokalen Personen dort Protest. Und dann ist aber eben, als sich herausgestellt hat, dass die Fabrik nochmal erweitert werden soll und nochmal weiter 110 weitere Hektar Wald in dieses Wasserschutzgebiet rein gerodet werden sollen für diese Fabrik und eben auch auf diesem Wasserschutzgebiet dann Fabrikgelände entstehen soll. Daraufhin wurde dann in der Nacht im Februar der Wald besetzt. Das hat geklappt, ohne dass das groß irgendwie Menschen mitbekommen haben. Und dann hat die Besetzung auch noch einen ganzen Tag existiert und wurde da weiter aufgebaut, bevor sie dann noch einen Tag drauf öffentlich gegangen ist und dann auch entsprechend breit medial und auch von lokaler Bevölkerung aufgenommen wurde und eben auch in dieses Bündnis Tesla den Hahn abdrehen, also in den Protest gegen Tesla in der Grünheide aufgenommen wurde, was bedeutet, dass eben diese anderen Bündnisse auch weiter bestanden sind. Also die BürgerInneninitiative ist weiter bestanden und es war praktisch eine weitere Aktionsform dann im Protest gegen Tesla.
Du hast gerade schon ein ganz wichtiges Stichwort der Besetzung angesprochen, nämlich Wasser. Pro forma war es eine Waldbesetzung, wie man so die Bilder kennt. Also Baumhäuser hingen zwischen Bäumen. So dominierend waren das, glaube ich, Kiefer. Ja. Aber untergründig, was wir nicht gesehen haben, war es ja eine Wasserbesetzung. Was ist so der Hintergrund? Warum hat man das so betont? Worum ging es? Womit hatte das zu tun, diese Wasserbesetzung?
Ja, genau, also seitens Tesla Stoppen, praktisch die Organisation hinter der Besetzung, wurde das immer sehr stark als Framing auch gewählt, dass es sich um eine Wasserbesetzung handelt. Weil, genau, an sich natürlich wurde das Waldstück besetzt, aber was mindestens genauso wichtig ist und was eigentlich letztlich der Kern auch der ganzen Problematik ist, ist eben das Grundwasser, das sich unter diesem Wald befindet. Und das war auch genau seitens der Klimabewegung sicher ein Versuch, da so ein Shift zu schaffen zu anderen Themen, weil eine Waldbesetzung wird einfach wegen ihrer Optik und wegen ihres Ortes natürlich primär immer als Schutz der Bäume wahrgenommen. Und das hat in der Grünheide natürlich auch absolut seine Berechtigung und auch das ist ein Teil der Problematik. Gleichzeitig kam aber dann auch sehr schnell von der Gegenseite oder von seitens Tesla auch oder seitens seitens einzelnen VertreterInnen von der Gemeinde der Punkt, dass es letztlich ein Kiefernwald ist und eine Kiefernmonokultur war, der ein geringer ökologischer Wert beigemessen wurde, was an sich jetzt auch nicht unbedingt stimmt. Also einerseits ging der Wald auch schon davor durch die Aufforstung und es war auf jeden Fall keine Monokultur mehr. Also es sind zahlreiche, also ganz viele Nadelbäume auch gepflanzt worden und es gab dann schon einen Plan, auch deshalb, weil es eben im Wasserschutzgebiet war und der Wald dann auch langfristig eigentlich hätte bestehen können durch eben diese Aufforstung. Aber trotzdem ist natürlich jetzt der Wald nicht das absolute Zentrum des Protests gewesen, wie vielleicht zum Beispiel jetzt im Hambacher Forst oder in anderen Besetzungen, sondern es gab eben noch ein anderes Thema, ein dominierendes Thema, und zwar das Grundwasser darunter. Und deswegen wurde eben auch der Frame der Wasserbesetzung ganz stark gemacht und Tesla Stoppen hat dann von sich auch eigentlich immer als wir sind eine Wasserbesetzung gesprochen, weil sie eben klar machen wollten, dass hier ein anderer Ressourcenkampf noch im Zentrum steht.
Soweit also erstmal so zu der lokalen Ebene, zur lokalen Problematik und dem Anliegen der AktivistInnen vor Ort. Schauen wir jetzt mal so an, in welchen Kontexten das eigentlich eingebunden ist. Das ist ja nämlich auch, haben wir auch gerade schon angesprochen, hast du schon angesprochen, ein Protestcamp gegen den Ausbau der sogenannten Gigafactory vom Elektroautobauer Tesla und namhaft die Figur, die so der Kopf dafür erscheint, also auch der Mensch, dem das einfach gehört, Elon Musk. Der Protest betonte nämlich auch immer wieder andere Dimensionen, also so internationale, eine globale Klimakrise, gegen die gekämpft werden sollte. Wie bewertest du das denn, wie kann man das denn zusammenbringen, diese extrem irgendwie lokalen Anliegen, die irgendwie erstmal Sinn machen, aber die man auch erstmal durchblicken muss, also warum ist eine Wasserbesetzung zusätzlich zur Waldbesetzung, und den komplexen internationalen Protest, in dem das alles gleich eingebunden ist, also Stichwort auch Neokolonialität.
Ja, das ist ja von der Klimagerechtigkeitsbewegung in den letzten Jahren sowieso schon ein zusätzliches Anliegen immer geworden und war in vorherigen Besetzungen sicher auch immer ein wichtiger Punkt. Also in Lützerath war internationale Vernetzung und die internationale Dimension der Thematik auf jeden Fall ja auch immer schon ein großes Thema. Was hier jetzt dann noch vielleicht dazu kam, ist, dass es eben ganz neue Dimensionen und neokoloniale Abhängigkeiten nochmal gab, die besprochen wurden bei der Besetzung. Also grundsätzlich ging es eben um die Frage einer Mobilitätstransformation, weil eben an sich die Idee, einen Wald zu besetzen, der für eine E-Autofabrik reserviert war, ja erstmal auch von einigen Personen eher überrascht aufgenommen wurde. Also warum macht die Klimabewegung jetzt das und sind Teslas als E-Autos nicht eigentlich vielleicht ein Teil der Lösung? Und da gibt es eben dann einerseits natürlich diese Wasserthematik, die lokale Frage, aber andererseits auch eine ganz globale Ressourcenkette, die daran hängt. Und also so die namhaftesten Ressourcen, um die es da vielleicht geht, sind zum Beispiel Kobalt, was im Kongo abgebaut wird, oder Lithium, was jetzt zurzeit viel in Australien, aber perspektivisch dann oder auch jetzt schon und perspektivisch noch mehr, vor allem aus Lateinamerika abgebaut wird. Und das sind natürlich dann nochmal ganz andere Fragen als vielleicht die Fragen, die bei uns immer vordergründig im Themenfeld E-Mobilität besprochen werden, nämlich CO2-Reduktion. Aber es geht eben da auch um mehr und es geht um globalen Ressourcenabbau, es geht um die Umweltfolgen von dem Abbau von Lithium und es geht dann natürlich auch ganz materiell um die Menge dieser Ressourcen, die wir in so eine Mobilitätstransformation eigentlich investieren können oder was wir uns vielleicht auch als Menschen im globalen Norden rausnehmen wollen, wie viele Ressourcen wir jetzt als kritische Rohstoffe labeln und sagen, die sind ein wichtiger Teil für eine Transformation und müssen deshalb irgendwo abgebaut werden, während es eben im globalen Süden schon lange Protestbewegungen gibt, die sich zum Beispiel gegen diesen Lithiumabbau wenden und da interessanterweise eben auch aus einer Wasserperspektive, weil Lithium zum Beispiel aus Salzwüsten in Lateinamerika abgebaut wird, also vor allem im Lithiumdreieck in Chile, Argentinien und Bolivien. Und dort ist eben eigentlich eine ganz ähnliche Frage, wenn sie natürlich dann global doch nochmal ganz anders gelagert ist, nämlich die Frage, wie viel Wasser man eigentlich einer lokalen Industrie dort zuführen kann, in einem Gebiet, in dem eigentlich totale Wasserknappheit herrscht und in dem eben auch Menschen wohnen, was da ganz oft vergessen wird, weil die Regionen, in denen Rohstoffe abgebaut werden, gerade zum Beispiel diese Lithiumsalzwüsten in Deutschland, dann oft irgendwie auch so bildsprachlich als unbewohnte Brachen dargestellt werden. Aber das sind eben Gebiete, in denen wohnen Menschen, in denen wohnen indigene Gruppen und die haben auch schon einen lang andauernden Protest gegen diesen Lithiumabbau, der jetzt noch um ein Vielfaches skaliert wird, wegen der E-Mobilität und wegen eben der Transformationsstrategie des globalen Nordens, die diese Aspekte dann oft ausblendet. Und da hat die Waldbesetzung, habe ich auch so den Eindruck, im öffentlichen Diskurs ist teilweise dann geschafft, auch so eine Verknüpfung herzustellen, dass eben einerseits lokale Ressourcenkämpfe bespielt wurden, aber dann auch die Brücke gemacht wurde dazu, dass es eben auch um noch ganz andere Ressourcenkämpfe im globalen Süden geht.
Und bevor wir uns nochmal gleich nach einer kleinen musikalischen Pause so den Herausforderungen und Repressionen der Waldbesetzung widmen wollen, würde ich kurz nochmal vorher gerne so eine Timeline des Protestes aufmachen wollen. Wir haben so im Vorgespräch darüber geredet, dass man eigentlich so relativ nach den Jahreszeiten so ein paar Eckpunkte festmachen kann. Zum Beispiel haben wir im Frühjahr darüber erzählt, über die Erfolge vor den Verwaltungsgerichten. Da werden wir auch, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Aber magst du noch mal so ein paar Schlüsselmomente des Protests geben?
Ja, also einer der wahrscheinlich allerfrühesten Schlüsselmomente eben war schon 2019, als diese Fabrik genehmigt wurde in einem Wasserschutzgebiet, das interessanterweise auch schon 18 Jahre lang eigentlich im Genehmigungsverfahren war, also dass dort ein Wasserschutzgebiet kommt. Und dann wurde innerhalb von kürzester Zeit dort eine Fabrik genehmigt und die Baugenehmigung dieser Fabrik wurde dann auch tatsächlich erst im Kontext der Fabrikeröffnung eigentlich dann noch rückwirkend erteilt. Also das ist schon so der frühere Kontext des Ganzen. Und daran anknüpfend, und das war dann eben kurz vor der Besetzung, also im Frühjahr 2024, gab es dann einen BürgerInnenentscheid, in dem mit dem Versuch, vielleicht auch das besser als 2019 damals zu machen, als einerseits BürgerInnenbeteiligung und andererseits auch andere Verwaltungsverfahren nicht juristisch gesehen, nicht beachtet wurden, aber eben, ich glaube, die Linke hat das mal als ad absurdum geführt, bezeichnet, also praktisch Genehmigungsverfahren irgendwie dann doch in, ja, Elon Musk'scher Schnelle durchgeführt wurden. Da gab es 2024 im Frühjahr dann so ein bisschen eine andere Herangehensweise, nämlich eben ein BürgerInnenvotum, das ganz stark seitens der Tesla, nicht Tesla den Hahn abdrehen, sondern BürgerInneninitiative Grünheide, die eben Teil dieses Bündnisses Tesla den Hahn abdrehen ist, vorangetrieben wurde. Und bei diesem BürgerInnenvotum kam raus, dass ungefähr 2/3 der Befragten gegen einen Ausbau der Fabrik waren und dagegen waren, dass diese Fläche umgewidmet werden soll. Und das war dann so ein Punkt, wo die Frage war, wie stark wird seitens des Gemeinderates Grünheide, der da dann letztlich entscheidet, eigentlich diese Entscheidung berücksichtigt und einbezogen. Und dann, kurz nach diesem BürgerInnenvotum, kam es eben zur Waldbesetzung. Also das ist dann wahrscheinlich so der erste Meilenstein des Ganzen auch gewesen, wirklich in diesem Wald, dass kurz nach der BürgerInnenbefragung gesagt wurde, hier ziehen ein paar Menschen ein und sagen, wir schauen, dass diese BürgerInnenbefragung auch wirklich durchgesetzt wird und dass der Gemeinderat Grünheide sich eben auch entscheidet, so wie die Bevölkerung das abgestimmt hat in diesem Votum. Und das war dann eigentlich erstmal eine klassische Besetzung, also wie man das kennt, Besetzungen an sich sind qua Format ja erstmal illegal oder zumindest nicht offiziell im legalen Rahmen, extra legal könnte man vielleicht auch sagen. Also sie sind an sich jetzt erstmal keine angemeldete Versammlung. Was jetzt aber ein Unterschied war in diesem Fall und was auch so ein bisschen neu war, ist, dass auch seitens der Versammlungsbehörde das mitgemacht wurde, dass diese Besetzung eine offizielle Versammlung wird, also eine angemeldete Versammlung, die dann in diesem Wald stattfindet, von erstmal einer begrenzten Dauer, das wurde dann auch nochmal verlängert. Also es gab dann eigentlich wirklich jetzt fast das ganze Jahr 2024 da eine kontinuierliche Versammlung in diesem Wald, was, wie sich dann irgendwann rausgestellt hat, von der Versammlungsbehörde auch so ein bisschen ein Versuch war, diese Besetzung relativ schnell zu räumen, weil Versammlungen im Gegensatz zu Besetzungen, die eben jetzt gar nicht in einem legalen Rahmen stattfinden, kann man eben auch Auflagen geben. Und Versammlungsauflagen bedeutet, dass es bestimmte Bedingungen gibt, unter denen diese Versammlung fortbestehen darf. Und das war vielleicht ein ja, ganz interessanter Start in so eine Waldbesetzung, dass eben erst klar war, es wird eine Versammlung und dann kamen seitens der Versammlungsbehörde, die da eben auch eng mit der Polizei und natürlich auch mit anderen Behörden zusammenarbeitet, kamen da plötzlich die Auflagen und die waren dann doch etwas überraschend für viele AktivistInnen dort, weil es gab eben Auflagen wie keine Baumhäuser, es gab Auflagen wie nicht aufhalten unter Baumhäusern, keine Klettertrainings geben und so weiter. Und dann hat sich eben irgendwann rausgestellt, okay, diese ganze Nummer mit der Versammlung ist eigentlich wahrscheinlich ein Versuch, das Ding möglichst schnell zu räumen auf eben auch einer klaren Rechtssicherheit, weil dann eben schnell gesagt werden konnte, hier wird gegen die Versammlungsauflagen verstoßen und deshalb muss diese Versammlung jetzt aufgelöst werden und die Besetzung schnell geräumt werden.
Nochmal, um so über die Timeline noch weiter zu sprechen, ja, dann gab es noch so Schlüsselmomente wie die Disrupt Action Days gegen Tesla im Mai und das erstmal so an der Stelle.
Ich glaube, Menschen sind schon positiv überrascht. Das liegt aber auch daran, dass ja, also natürlich sind diese Auflagen totaler Quatsch gewesen, ne? Aber es ist ja trotzdem so, dass letzte Woche trotzdem schon eine Räumung vorbereitet wurde, ganz unabhängig davon, was irgendein Gericht sagt. Und deshalb ist es leider hier so, dass es schwierig ist, sich darauf zu verlassen, dass die Polizei auch tut, was das Gericht sagt.
So eine Stimme, eine Aktivistin aus der Waldbesetzung in der Grünheide, ein Protest gegen Tesla, aber auch gegen die globale Klimakrise. Ich habe Hannes zugeschalten und wir werten die Besetzung ein bisschen aus und haben gerade eine Aktivistin gehört, die vielleicht nochmal so den Punkt stark gemacht hast, den du gerade gemacht hast, Hannes, nämlich, dass die Auflagen vor allem im Kontext von einer Repression zu sehen sind, also ein Vorwand, um halt die AktivistInnen besser kontrollieren zu können.
Ja, das war Leo von Tesla Stoppen. Genau, und worauf Leo da anspielt, ist eben dieses Verfahren, das gemacht wurde, also dass am Anfang gesagt wurde, es ist eine Besetzung, die findet im Rahmen von einer Versammlung statt, aber es gibt eben sehr strenge Auflagen und eigentlich auch Auflagen, unter denen so eine Besetzung nicht stattfinden könnte. Also insbesondere die baumhausbezogenen Auflagen, dass Baumhäuser rückgebaut werden müssen und dass eben auch kein Aufenthalt unter Baumhäusern, also praktisch unter diesen hängenden Strukturen erlaubt ist. Aber dann auch so kleinere Sachen wie zum Beispiel, dass Veranstaltungen, also dass die Idee war, dass jede Veranstaltung, die im Wald, was auch immer genau das dann eigentlich ist, einzeln hätte angemeldet werden müssen von Tesla Stoppen. Also wenn irgendwie, ja, das blieb, glaube ich, dann auch irgendwie offen, was das gewesen wäre. Aber wenn da vielleicht ein Plenum gewesen wäre oder wenn da irgendein Konzert gewesen wäre oder so, dann wären das alles nochmal einzelne Veranstaltungen gewesen, die von den BesetzerInnen hätten angemeldet werden müssen. Und das waren eben alles so Auflagen, wo man eigentlich gesagt hat, also unter diesen Bedingungen ist es eigentlich nicht nur schwer möglich, sondern eigentlich schlicht nicht möglich, diese Besetzung fortzuführen. Und worauf Leo dann auch noch angespielt hat, auf diese Räumung, die eben schon vorbereitet wurde, bevor dann der Widerspruch, den Tesla Stoppen auch eingereicht hat gegen diese Auflagen, eigentlich final geprüft war. Da ging es darum, dass seitens der BesetzerInnen oder den BesetzerInnen zugespielt wurde, dass auch schon Hundertschaften der Bereitschaftspolizei sich eben vorbereitet haben auf so eine Räumung und nach Berlin gezogen wurden, um die dann durchzuführen. Was dann aber tatsächlich nicht so kam.
Und ich habe auch noch eine gute Erinnerung, Hannes, du hast dich auch länger damals mal mit so dieser Absurdität von einigen Auflagen beschäftigt. Vielleicht sagt dir dieser Ton hier noch was, den ich mitgebracht habe. Das so das Crunch des Wald durch den Wald gehende Laufen plus so ein Metalldetektor eingeblendet, damals in einem Beitrag, den du gemacht hast. Vielleicht so zu den Hintergründen dazu, was hat es denn mit diesen sogenannten Kampfmittelverdachtsflächen auf sich?
Ja, das war auch eine ganz interessante Zeit für die Besetzung sicher. Das war nämlich, nachdem dann dieser erste Versuch über die reinen Versammlungsauflagen die Besetzung zu beenden, gekippt wurde. Und zwar indem Tesla Stoppen eben vor das Verwaltungsgericht in Potsdam gegangen ist und gesagt hat, diese Auflagen, die da gegeben wurden, das ist eigentlich nicht rechtens. Also es ist, das Versammlungsrecht ist ja ein sehr hohes Gut und jede Einschränkung der Versammlung seitens der Behörden muss sich eben rechtfertigen. Und tatsächlich hat da eben die Versammlungsbehörde auf allen oder auch die Polizei, die sich eben für diese Versammlungen da eingesetzt hat und damit zusammenhängt, in allen Punkten eigentlich oder in allen wesentlichen Punkten da verloren gegen Tesla Stoppen. Und das hat dann erstmal bedeutet, dass die Besetzung fortbestehen darf unter dem Schutz des Versammlungsrechts. Und dann war es natürlich ganz interessant zu beobachten, weil direkt am Tag danach die Gegenseite dann in Revision oder Berufung, heißt es, glaube ich, in dem Kontext, gegangen ist oder eben, also in den Widerspruch sozusagen gegangen ist, ist dann nochmal ein bisschen anders, weil es Verwaltungsgerichte in dem Fall sind und dann auf die nächsthöhere Ebene, vors Oberverwaltungsgericht gegangen ist und dann so ein paar Wochen Zeit hatte, um irgendwelche Gründe zu sammeln, warum diese Besetzung doch nicht fortbestehen darf. Und eine Maßnahme davon war eben auch, neben dem Versuch, ständig da irgendwelche Straftaten festzustellen. Also es gab da dann eine relativ hohe Polizeipräsenz in der Besetzung. Es wurden immer wieder irgendwelche Menschen kontrolliert, es wurden Sachen gesucht. Und eben neben Straftaten wurden auch ganz materiell Bomben gesucht. Da gab es dann noch auch in der brandenburgischen Landespolitik so einen kleineren Streit zwischen dem Umweltministerium und dem Innenministerium, weil das Innenministerium da vielleicht nochmal als im Vergleich zu dem grün geführten Umweltministerium nochmal einen höheren Druck und ein höheres Interesse daran hatte, da ganz viele Bomben plötzlich zu finden und eben das Umweltministerium angewiesen hat, da eine Tiefensondierung zu machen. Also nochmal genauer zu suchen, ob vielleicht unter diesem Waldstück nicht noch Weltkriegsbomben liegen. Und genau, also einerseits gab es dann eben diese Sondierung, da wo ich dann auch in meinem Beitrag mal diesen Ton eingeblendet habe, um die ein bisschen darzustellen. Das hat tatsächlich so stattgefunden. Also da sind Leute da aber noch vom Innenministerium beauftragt, dann durch den Wald gelaufen und haben da gesucht. Und dann hätte das Innenministerium dann noch gehabt, dass für eine Tiefensondierung, also für eine noch genauere Suche, dann auch noch das Umweltministerium anrückt und die beauftragt. Dazu kam es dann aber tatsächlich nicht, weil das Umweltministerium sich in dem Punkt dagegen gestellt hat und gesagt hat, es gibt eigentlich keine Grundlage, auf der man jetzt anfangen kann in diesem Waldstück, wo laut dem Innenministerium eine besonders hohe Gefahr für Bomben besteht, da jetzt noch weiter zu suchen und noch genauer zu gucken, nur um eben zu prüfen, ob diese Versammlung da eigentlich stattfinden kann. Und das war eben dann einer dieser Versuche, mit denen noch Möglichkeiten gegen die Versammlung vorzugehen gesammelt wurden. Das wurde alles eingereicht. Also es gab ein relativ umfangreiches Papier, was dann eingereicht wurde mit Möglichkeiten, warum diese Versammlung vielleicht nicht fortbestehen kann. Und dann ja, kam tatsächlich die eigentliche Klatsche, nämlich vor dem Oberverwaltungsgericht, dass auch in diesem Fall wieder gesagt wurde, dass das alles nicht rechtens ist und die Versammlung weiter bestehen darf, ohne besondere Auflagen, die über das rausgehen, was eh schon da war.
Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, im Endeffekt ist die Räumung jetzt ja auf Grundlage dessen gekommen, dass die Polizei hat es so angegeben, dass es Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gab. Aber vorher wurde ja noch eine vorübergehende Räumung, um nach Munition zu suchen, angeboten. Innenminister Michael Stübken von der CDU, über das Innenministerium hast du ja gerade schon auch ein paar Worte zu deren Rolle in der ganzen Sache verloren. Der Stübken sagte neulich, jetzt in Bezug auf die Räumung gegenüber dem RBB, die Räumungsentscheidung hat die Polizei getroffen, aber das habe ich mir zu eigen gemacht und stehe natürlich voll hinter der Entscheidung der Polizei, die Räumung jetzt durchzuführen bzw. das Protestcamp zu beenden. Nochmal so abschließend zu den Herausforderungen und irgendwie auch Schikanen und Repressionen durch die Polizei gefragt, bevor wir uns dann gleich so einen kleinen Ausblick widmen wollen. Wie hingen jetzt diese ganzen Maßnahmen von Innenministerium, Polizei und so weiter und so fort mit der Besetzung zusammen und so diesen vielleicht auch sehr rechtmäßigen Protest und wie ist das zu bewerten, dieses Vorgeschiebe von irgendwelchen Gründen, warum das jetzt geräumt werden müsste oder vorübergehend oder was auch immer?
Ja, also genau, da muss man dann natürlich nochmal dazu sagen, dass es jetzt in diesem Falle die Kampfmittelsondierung als solche, die dann eben jetzt doch durchgeführt wurde, also da sind wir jetzt ja dann schon ein halbes Jahr später auch unterwegs, das war jetzt ja vor kurzem erst, im November oder im Oktober hat sich das so ein bisschen angebahnt. Die Kampfmittelräumung als Sondierung als solche war erstmal kein Grund, die Versammlung zu beenden. Also die Versammlung hätte prinzipiell fortbestehen können, laut den Behörden zumindest. Dafür hätten aber die BesetzerInnen eben den Wald verlassen müssen, um eine Kampfmittelsondierung durchführen zu lassen. Und seitens Tesla stoppen wurde dann eben gesagt, dass das eigentlich jetzt inzwischen klare Vorbereitungen sind auf den Verkauf dieses Waldstücks. Weil sonst an sich jetzt diese Kampfmittelsondierung da keine Notwendigkeit hätte. Also das wurde dann auch schon ein halbes Jahr vorher nochmal seitens vom Umweltministerium immer wieder erwähnt. Also wenn man jetzt dort anfangen würde, Kampfmittel zu sondieren, dann müsste man in ganz, ganz vielen weiteren Bereichen in Brandenburg eigentlich auch Kampfmittel sondieren. Und da hat dann eben Tesla Stoppen sich entschieden und die haben gesagt, ja, das sind ganz klare Vorbereitungen jetzt darauf, dass dieses Grundstück eben fertig gemacht werden soll für den Verkauf. Und dann wurde sich entschieden, da nicht zu kooperieren, was sozusagen ein Verstoß gegen die Anweisung war, diesen Wald zu verlassen. Gleichzeitig natürlich aus Sicht des Protests von Tesla Stoppen sozusagen eine konsequente Schlussfolgerung daraus, was eben der Grund war, warum diese Besetzung da entstanden ist, nämlich dass dieses Grundstück nicht an Tesla geht. Und da kam es dann eben zu diesem Eskalationspunkt, der sicher von beiden Seiten auch so ein bisschen erwartet wurde vorab, aber dann doch eigentlich überraschend war, nämlich dass eben zuerst dort angerückt wurde, um die Kampfmittel zu sondieren und dann festgestellt wurde, dass die BesetzerInnen eben den Wald nicht verlassen, um das Grundstück sondieren zu lassen. Und dann irgendwann kam es dazu, dass gesagt wurde, diese Versammlung ist jetzt aufgelöst. Und damit war klar, dass eben dieser rechtliche Schutz, dort im Rahmen von einer Versammlung unterwegs zu sein, für die AktivistInnen dann nicht mehr da war. Und dann kam es eigentlich zu einer ja, relativ klassischen Räumungssituation eben, in dem erst die Personen rausgeräumt wurden von der Polizei und dann anschließend die Strukturen, also die ganzen Baumhäuser zerstört wurden, in denen sie runtergeschnitten wurden, auch von der Polizei. Und der Wald dann eigentlich in der Form eben, wie er bewohnbar war als Besetzung, nicht mehr existiert, weil jetzt alle Strukturen zerstört sind. Und interessanterweise im Vergleich zu anderen Besetzungen, wo eine Räumung ja auch meistens damit einer Rodung einhergeht, ist das eben hier nicht passiert, weil dieses Waldstück an sich eigentlich gar nicht mehr gerodet werden soll. Was so ein bisschen auch Erfolg dieses Widerstandes ist, dass eben dieses Stück, auf dem jetzt die Besetzung war, in einem neuen Bebauungsplan nicht mehr für Tesla bebaut werden soll. Allerdings trotzdem sollen drumherum Gleise und Straßen verlaufen. Also es wird dann so eine Insel eigentlich, dieses Waldstück, wo jetzt die Besetzung war. Das heißt, aus ökologischem Sinne ist es natürlich jetzt auch die Frage, wie hoch da der Mehrwert in Bezug auf Biodiversität und so weiter noch ist. Aber das ist jetzt eben die Situation, die es dort gibt. Also letztlich haben wir jetzt wieder einen Wald dort.
Sophie, erstmal zu einem ersten Teilerfolg der Besetzung. Hören wir kurz nochmal eine Aktivistin, die so über das Leben und was in dem Fall halt diese Person vorhat, im Wald zu tun, nach dem ersten Streit und dem ersten Gerichtsurteil, was zahlreiche Auflagen gekippt hat, der Versammlung damals.
Aber bisher hatten wir ja auch schon alles Mögliche. Wir hatten Filme, die gezeigt wurden, Vorträge von Menschen, die irgendwie Proteste in den 90ern in Kalifornien begleitet haben. Wir hatten ganz viel Vernetzung mit Disrupt, mit den BürgerInnen, die vor Ort sind. Wir hatten Vernetzung mit Menschen aus dem globalen Süden, die sich gegen Lithiumabbau wehren. Also das wird alles weiterhin passieren und ich denke, vielleicht wird auch noch mehr Musik gemacht werden. Ich wünsche mir auch, dass viele Leute herkommen und vielleicht auch hier übernachten, aber vielleicht auch einfach für das Programm herkommen und den Ort kennenlernen und vielleicht auch dem Ort was beisteuern wollen.
Das geht nun nicht mehr, aber trotzdem erstmal die offene Frage an dich, Hannes, nach deiner Einschätzung, was bleibt denn trotzdem so von der Besetzung, von dem Protest?
Ja, das waren noch andere Stimmen. Das war eben ja noch davor, als es noch deutlich besser aussah. Das war kurz nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes, waren das Interviews, die ich da gemacht hatte. Was man vielleicht nochmal kurz einmal nochmal zur Räumung dazu sagen muss, nur um das noch einmal zurückzugreifen, dass die tatsächlich im rechtlichen Rahmen auch jetzt umstritten war. Also die Frage, ob das alles, was da beschrieben wurde, hätte weitergehen können, ist sicher noch nicht geklärt. Und zum Beispiel auch von den kritischen JuristInnen der Humboldt-Universität wurde schon ein Schreiben veröffentlicht, dass eben das, was ich gerade vorher erzählt habe mit diesen ganzen Räumungsauflagen und der Auflösung der Versammlung, nochmal scharf kritisiert. Und auch die Frage zum Beispiel, ob man jetzt mit tonnenschwerem Gerät da reinfahren kann, um Baumhäuser runterzuschneiden, als Vorbereitung auf eine Sondierung von dieser scheinbar so gefährlichen Fläche, ist auch noch eine ganz andere Frage, die dann wahrscheinlich weniger juristisch, aber jetzt dann von öffentlich diskutiert werden kann. Genau, aber zurück zum Leben in der Besetzung. Was bleibt von der Besetzung ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gewisser Schwung und ein gewisser Turn, der nochmal in die Ressourcenfrage in der Klimabewegung gebracht wurde. Also dieser Versuch, eben eine Waldbesetzung im Kontext von Wasser zu framen und Ressourcenkämpfe zusammenzubringen. Also es wurde da ja gerade auch schon erwähnt, dass viel internationale Vernetzung stattgefunden hat und dass auch nochmal ein anderer Blick auf viele Dinge entwickelt wurde, nämlich vielleicht nochmal viel enger an den ganz grundsätzlichen Ressourcen und zum Beispiel auch an der Wasserfrage, die uns in Deutschland jetzt dann sicher auch noch mehr beschäftigen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das ist, denke ich, schon so ein Turn, den Tesla Stoppen da reingebracht hat und der jetzt auch weitergeführt wird durch das Protestbündnis. Also es ist ja im Kontext von einer längeren Protestwelle alles passiert und es geht genauso auch weiter. Also es wird jetzt auch von der Klimabewegung zum Beispiel im nächsten Frühjahr nochmal eine Konferenz geben zum Thema Wasser, Klimagerechtigkeit. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Themenfeld, das deutlich gesetzt wurde mit der Besetzung. Und ansonsten, was natürlich immer der Fall ist, sind solche Besetzungen einfach Orte, an denen auf eine sehr überspitzte und sehr brennglasartig kristallisierende Art natürlich was verteidigt wird und ein Klimakampf geführt wird, der dann ganz viele AkteurInnen vor Ort irgendwie auf diese kleine Bühne bringt, die sich da auftut. Also einfach durch die Idee, dass da Menschen kommen und sagen, das ist mir so wichtig, dieses Stück Natur hier, ich ziehe da jetzt ein und baue da jetzt Baumhäuser. Das bringt natürlich ganz viele Leute dazu, dass sie sich in irgendeiner Form da plötzlich dazu positionieren müssen. Und dann stellen sich natürlich ganz viele Folgefragen, die Leute zusammenbringen, die so an diesem Ort eigentlich wahrscheinlich nie zusammengekommen wären. Also da stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist eigentlich die Rolle des Försters dann? Was ist die Rolle der Polizei? Wie positioniert sich die Lokalpolitik? Was macht die lokale Bevölkerung? Wie verhalten sich vielleicht auch NGOs zu der ganzen Sache? Also das ist natürlich was, was total stark anstoßen kann, dass ganz viele AkteurInnen in diesem kleinen Kristallisationspunkt da irgendwie zusammenkommen und sich ganz viele Fragen stellen, die natürlich auch ein Anlaufpunkt sind für Leute, die sich sonst vielleicht mit der Thematik jetzt nicht so direkt beschäftigen können. Also das war sicher auch einer der Gründe, warum ich dann auch über meine Berichterstattung bei Korax raus da gerne immer unterwegs war, weil es einfach eine total interessante oder ein total interessanter Kontext ist, in den manchmal auch irgendwelche SpaziergängerInnen einfach reinstolpern und sich da natürlich total interessante Gespräche und manchmal dann auch längere Vernetzungsmöglichkeiten mit der lokalen Bevölkerung zum Beispiel ergeben.
Und zuletzt noch eine Frage, die ich dir so als Experten, der sich jetzt in den letzten dreiviertel Jahr sehr, sehr intensiv damit beschäftigt hat, stellen möchte. Du hast sicherlich auch viel verfolgt, wie über die Waldbesetzung gesprochen wird und in der Waldbesetzung mitgekriegt, wie das wiederum aufgenommen wird. Und die Menschen, die es quasi aussenden, wollen ja auch was Gewisses gehört kriegen. Was würdest du sagen, worüber wird im Hinblick auf Waldbesetzungen denn allgemein zu viel gesprochen und worüber wird zu wenig gesprochen und worüber sollten wir mehr sprechen?
Ja, Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsfragen sind natürlich auf jeden Fall ein großes Thema. Da gibt es sicher auch sehr unterschiedliche Meinungen in der Besetzung. Aber ich glaube, was schon vielen AktivistInnen ein Anliegen ist, also auch wenn ich da dann selbst fürs Radio mal unterwegs war in der Besetzung, hatte ich das eben immer wieder mitgekriegt, zu sagen, ja, einerseits ist es natürlich die Strategie zu sagen, da ist ein Thema, das bekommt zu wenig Aufmerksamkeit und da ist vielleicht auch ein, zum Beispiel jetzt in dem Fall ein BürgerInnenentscheid und wir haben irgendwie das Gefühl, der wird möglicherweise nicht durchgesetzt und deswegen wählen AktivistInnen eben diese sehr extreme und auch ein bisschen zugespitzte Form zu protestieren, nämlich eben in diesen Wald einzuziehen. Und das macht natürlich irgendwie alles ganz interessant und dann wird da gelebt und dann gibt es da Baumhäuser und dann gibt es da vielleicht auch irgendwann eine Räumung und so weiter. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Anlässe, die Presse anziehen. Und das ist sicher Teil der Strategie von Waldbesetzungen und sicher auch ein wichtiger Bestandteil davon, zu sagen, da entsteht was so Besonderes, dass eben auf dieses Thema nochmal ganz anders aufmerksam gemacht werden kann. Was dann aber schon, glaube ich, medial oft so ein bisschen ein Problem ist, dass man diesen Turn von diesem Besonderen, der Besetzung, der Räumung, der Aktionsform, den Seilen, dem Klettern, zur eigentlichen Thematik dann auch wieder überhaupt schafft. Und das gelingt medial sehr unterschiedlich gut. Also spätestens in Räumungen ist eben schon oft das Problem, dass man dann eher in so eine Form der Showdown-Berichterstattung kommt und die eigentliche Thematik und das, was ja eigentlich auch ein bisschen so das Ziel der BesetzerInnen ist, nämlich eben das Thema Ressourcenausbeutung in diesem Fall zum Beispiel in den Vordergrund zu stellen, diesen Turn überhaupt noch zu verschaffen und nicht auf so einer Oberfläche zu bleiben von, oh spannend, da wird gerade eine Besetzung geräumt. Das ist sicherlich so ein bisschen ein Problem der Medienarbeit. was Tesla Stoppen da gemacht hat, was ich irgendwie ganz interessant fand, vielleicht auch jetzt im Vergleich zu anderen Besetzungen, hatte ich schon den Eindruck, dass es einen sehr offenen Umgang mit Medien gab, gerade auch in der Zeit vor der Räumung. Also dass so diesen ganzen Monaten, in denen es eigentlich ein sehr ruhiges Besetzungsleben dort gab, dass MedienvertreterInnen da immer relativ offen reingelassen wurden und eben auch versucht wurde, verschiedene Bedürfnisse von einerseits Sicherheit einzelner AktivistInnen und andererseits Interesse der Öffentlichkeit miteinander zu vereinbaren, um eben schon länger Einblicke zu ermöglichen in dieses Besetzungsleben. Das vielleicht als eines, und ich glaube, das andere ist natürlich immer auch die Frage, dass es um mehr geht als jetzt nur um diese Verteidigung von diesem Wald, sondern dass Besetzungen natürlich auch den Anspruch haben, eine andere Form des Zusammenlebens, ein hierarchiekritisches Zusammenleben zu etablieren, ein machtkritisches Zusammenleben und eben ganz viele gesellschaftliche Themen, die sich eben sowieso täglich im Zusammenleben stellen, da nochmal anders betrachten wollen und auch versuchen wollen, andere Formen des Umgangs und des Zusammenlebens miteinander zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch was, was in der Berichterstattung einerseits irgendwie manchmal untergeht und andererseits manchmal dann auch so ein bisschen in so ein Heile-Welt-Hippietum irgendwie verkehrt wird, was dann so ein AussteigerInnen-Leben framet, was es, glaube ich, da aber tatsächlich keineswegs ist, weil im Gegensatz vielleicht zu irgendwelchen AussteigerInnen-Projekten, die sagen, wir machen da unsere kleine Kommune im Nirgendwo, ist es eben eine total enge Verknüpfung in die Gesellschaft und eigentlich spielen gesellschaftliche Themen und die Anknüpfung zur Gesamtgesellschaft wahrscheinlich so eine große Rolle wie an kaum einem anderen Ort eigentlich in solchen Besetzungen, weil es eben einfach schon wegen des Ortes und auch wegen dieser ständigen Reflexion des Zusammenlebens eigentlich tägliche Themen sind.